Deutscher Meister wird nur der FCB. Nur, sorry, ich höre förmlich, wie einige unserer Hörerinnen und Hörer den Podcast direkt angewidert wieder ausschalten. Ja, sorry, Freunde. Also, ich fürchte, der Meisterschaftskampf ist bereits am 7. Spieltag entschieden. Oder doch nicht? Wir sprechen drüber. Aber heute geht es nicht nur um das Topspiel, um Schiedsrichterentscheidungen und Wutausbrüche, sondern auch um das heikle Thema Jerome Boateng. Und wir werfen mal wieder einen Blick nach England und Spanien. Es wird spannend, so viel darf ich versprechen. Und er ist der Mann, der dafür sorgt, dass ich meine Versprechen halte. Jens Secker, hallo Jens.
Hi Nils. Ja, das wird heute sehr spannend. Ein Potpourri der guten Laune.
Naja,
gucken wir mal. Ja. Aber fangen wir mal mit deiner guten Laune an, Nils. Wie hast du das Spiel erlebt? War es aus deiner Sicht ein verdienter Sieg der Bayern gegen den BVB?
Also, ich muss sagen, das war schon ein schönes Fußballspiel und Topspiel war, finde ich, durchaus auch berechtigt, zumindest mal, was die Spannung angeht. Und ja, um die Frage direkt und kurz zu beantworten, das war aus meiner Sicht, aber ihr wisst natürlich, ich habe die Bayern-Brille schon auch ein bisschen auf, aber ein verdienter Sieg der Roten. Die erste Halbzeit war halt bärenstark und in der ersten Halbzeit hat Dortmund ja wirklich keinen Stich gemacht und ich habe mich wirklich schon geärgert, die ganze Halbzeit über, und ich habe es mehrfach laut ausgesprochen, dass ich geahnt habe, dass das nochmal eng wird, wenn du halt diese vielen Chancen, die du hast, nicht nutzt. Und die Bayern hätten ja locker 2-3 Tore in der ersten Halbzeit mehr machen können. Da wäre der Sack zu gewesen und dann passiert da gar nichts mehr. Ja. Haben sie nicht gemacht. Und ich wusste halt, wir kennen das ja, wie es so ist bei solchen Spielen. Du machst deine Chancen selber nicht und dann fängst du halt eins und plötzlich kommst du wieder ins Schwimmen.
Ja, und das war halt das, was sie in den Heimspielen oder sagen wir mal in den anderen Spielen gut gemacht haben. Dass sie eben dem ersten noch mindestens eins, wenn nicht sogar zwei haben folgen lassen. Und damit war eigentlich oft zur Halbzeit schon die Messe gelesen. Also von daher, das war schon kritisch, weil man dann ja schon auch gemerkt hat, nach der Halbzeit kommt der BVB anders ins Spiel. Und ich erinnere nur an die Szene von Adeyemi, als er da so ein bisschen über den oder wegrutscht und dadurch der Ball irgendwie weit am Tor vorbeigeht. Das ist eine 100% Chance, Nils. Ne? Ja. Der steht 10, 11, 12 Meter vom Tor, hat den Fuß auf seinem starken Linken. Im Prinzip, klar, haben die Bayern immer noch mit Manuel Neuer einen guten Keeper im Tor, keine Frage. Aber ansonsten, da kannst du schon mal erwarten, dass er den Ball aufs Tor bringt und dann steht es da 1-1. Und von daher, ich kann das schon nachvollziehen, deine Gefühle auch so zur Halbzeit.
Ja, und man muss ja wirklich sagen, das haben ja auch die Dortmund-Verantwortlichen ähnlich eingeschätzt nach dem Spiel. Sebastian Kehl, Sportdirektor, hat beispielsweise gesagt, in der ersten Halbzeit haben wir uns nicht gut präsentiert, wir haben schlecht gespielt, es hat vieles nicht gepasst, wir haben uns nicht gut verhalten, wir haben Glück gehabt, dass wir nicht noch höher zurücklagen. Mhm. Und Schlotti sagte, um in München zu bestehen, musst du mit Mut spielen, mit Vorwärtsdrang musst du spielen. Das hört sich vielleicht dumm an, aber du musst auch mit Eiern spielen. Das haben wir in der ersten Halbzeit komplett vermissen lassen. Die zweite Halbzeit macht Mut, da waren wir sogar besser als die Bayern, aber in der ersten Halbzeit war es zu wenig. Dann gewinnst du nicht in München. Kann man nicht widersprechen, oder?
Kann man nicht widersprechen, das stimmt. Und das hat ja auch Niko Kovac so gesagt. Er hat auch gesagt, dass die erste Halbzeit einfach nicht gut war. Ja, man muss ja auch schon sagen, er hat ja zu den vergangenen Spielen auch was verändert, hat eben einen Offensiven rausgeholt. Und das hast du dann schon gemerkt, dass dann auch vorne nochmal eine Anspielstation gefehlt hat, weil sie waren schon immer mal wieder in Situationen, wo du so das Gefühl hast, jetzt kann eigentlich der Ball nach vorne kommen, aber da war Guirassy, stand halt irgendwie zwischen den Innenverteidigern und Adeyemi, die waren da ein bisschen auf verlorenem Posten. Da hätte vielleicht noch ein zusätzlich offensiv denkender Spieler auch gut getan. Das haben sie ja dann korrigiert, haben mit Bensebaini ja dann auch nochmal den Stamm links Innenverteidiger reingebracht, der dann auch, wie ich finde, ein ordentliches Spiel gemacht hat. Und dann, als sie ja dann mit Brandt und auch mit Bayer dann auch nochmal neue Impulse gesetzt haben, ist ja dann auch der 2-1-Anschluss dann ja auch gefallen, nachdem die Bayern dann auf 2-0 gestellt hatten, durch ein Tor des Willens.
Ja, das muss man sagen. Aber was die Tore angeht, also an der Stelle zumindest nochmal ein Satz, auch Harry Kane, schon Wahnsinn, muss man sagen. Obwohl der ja gar keine klassische 9 gespielt hat am Wochenende.
Ja, genau.
Nicht nur auf dem Spielberichtsbogen, sondern ja auch wirklich während des Spiels. Der war ja 10er, der war 8er, keine Ahnung, wo der überall war. Und dann macht er trotzdem das 1-0 und bereitet das zweite ja auch einfach wahnsinnig geil vor mit diesem mega langen Ball übers halbe Spielfeld. Also auch super stark. Aber man muss natürlich auch sagen, diskutiert wurde nach dem Spiel nicht so viel über Harry Kane und auch gar nicht mal so viel über die erste Halbzeit, sondern vor allem um den Schiedsrichter. Bastian Dankert musste ja ein paar Mal eingreifen und die Dortmunder haben sich zumindest nicht bevorteilt gefühlt, sagen wir es mal so. Also wir denken vielleicht mal an die gelbe Karte gegen Riasson in der 20. Minute für das Ball wegwerfen. Dann gab es noch ein Schulter-an-Schulter-Duell zwischen Bayer und Kimmich direkt vor der Dortmunder Bank. Das war so eine Viertelstunde vor Schluss. Gab dann einen Freistoß für Bayern und eine gelbe Karte für Niko Kovac, der das nicht so cool fand. Und dann gab es dann noch die nicht gegebene gelb-rote Karte für Conny Leimer kurz vor Schluss. Also, es war schon ein bisschen Action und vor allem natürlich vor dem ersten Bayern-Tor dieser vermeintliche Schubser von Harry Kane, den die Dortmunder gerne abgepfiffen gesehen hätten. Markus Babbel hat beispielsweise im Doppelpass am Wochenende gesagt, dass die 50-50 Entscheidungen allesamt zugunsten der Bayern getroffen worden sind. Würdest du dich da anschließen, Jens? Hat der Schiri das Spiel mitentschieden?
Nö, das Spiel mitentschieden hat er, oder das Spiel entschieden hat er nicht. Aber er hat schon dafür gesorgt, dass immer wieder der FC Bayern im Ballbesitz war. Wenn halt diese Entscheidungen oft für die Bayern gepfiffen werden, dann ist es halt so, dass es dann oft Freistoß für die Bayern gibt und eben nicht für Dortmund.
Meistens sogar,
ja. Das ist sogar meistens so. Und ich finde schon, also mir ist es auch wirklich aufgefallen. Lieber Nils, du weißt, ich habe dann in solchen Spielen eher die Dortmund-Brille auf, weil es mir natürlich auch darum geht, erstens bin ich kein Bayern-Fan, aber zweitens auch, ich will natürlich, dass die Liga spannend bleibt. Und ich habe es schon so wahrgenommen, dass wirklich viele Entscheidungen einfach in Richtung der Bayern gepfiffen wurden. Ob das jetzt so dieser oft so beschriene Bayern-Bonus ist oder nicht, keine Ahnung, ne? Aber es ist schon auffällig gewesen und gerade diese Riasson-gelbe Karte da in der 20. Minute, das ist für so ein Topspiel ist das eine lächerliche gelbe Karte, ja? Also du willst doch Emotionen. Das ist doch das, was wir sagen, das soll doch unser Klassiker sein. Schau dir mal den Klassiko an vor 10 Jahren, als da irgendwie Sergio Ramos da vorne gegen Luis Suarez gespielt hat, ne? Was es da auf die Hölzer gab und da wurde so viel laufen gelassen und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen Emotionen in dem Spiel haben und dann wird jede Kleinigkeit abgepfiffen und dann vor allen Dingen auch oft in Richtung der Bayern ausgelegt. Ich glaube, da hat Bastian Dankert an vielen Stellen ein bisschen zu kleinlich gepfiffen.
Und das sieht ja auch Niko Kovac so. Er hat nach dem Spiel dann mit Bezug auf das 1-0 von Harry Kane gesagt, für mich ist das aufgrund seiner Entscheidung, kleinlich zu pfeifen, eine klare Fehlentscheidung. Er hätte das zurücknehmen müssen. Er hat heute so gepfiffen, dass er das auch hätte abpfeifen müssen. Er hat alles zerpfiffen, so kleinlich. Sein komplettes Spiel war nicht gut. Das muss ich auch mal so sagen. Wir können nicht immer zur Tagesordnung übergehen. Jens, ich glaube, ich muss die Frage gar nicht beantworten, von wegen Bayern-Brille und so. Aber wie hast du denn das 1-0 gesehen, diesen Schubser von Harry Kane. War das was für dich, was man abpfeifen muss, oder würdest du auch sagen, tendenziell eher reguläres Tor?
Das kommt so ein bisschen auf die Linie an, die der Schiedsrichter fährt. Ich kann da Niko Kovac schon zustimmen oder andersrum. Ich verstehe schon den Punkt, den Niko Kovac hat, ne? Weil wenn man sagt, dass solche Kleinigkeiten im Spielverlauf oft gepfiffen werden, dann musst du sowas theoretisch auch im 16er abpfeifen. Ja? Also von daher, ich kann es schon nachvollziehen, die Dortmunder haben ja ein bisschen anders argumentiert, auch Nico Schlotterbeck hat ja gesagt, ja, nee, ist schon in Ordnung, ne? Muss man nicht pfeifen, ist alles in Ordnung. Aber ich kann die Argumentation von Niko Kovac schon nachvollziehen und ich finde es auch, finde einen Satz, den fand ich noch cool, den er gesagt hat, so nach dem Motto, er hätte zum Schiedsrichter gesagt, ja, ich habe eine schlechte erste Halbzeit gehabt, aber du hast zwei schlechte Halbzeiten. Und ich meine, in gewisser Weise hat er recht, weil, um nochmal auf den Punkt von vorhin zu kommen, ja, er hat in der ersten Halbzeit nicht alle Entscheidungen richtig getroffen oder sagen wir mal für die erste Halbzeit nicht alle Entscheidungen richtig getroffen, hat sich dann aber korrigiert. ja, Bastian Dankert hat über 90 Minuten, da haben wir nicht den sichersten Eindruck gemacht und auch jetzt nicht so eine Leistung abgeliefert, die du für so ein Topspiel erwarten würdest.
Aber man sieht natürlich schon an den Stimmen auch nach dem Spiel, sei es von den Spielern, sei es auch von den Experten, die Meinungen gehen durchaus auseinander. Also am schönsten fand ich eigentlich Harry Kanes Reaktion, der gesagt hat, come on. Ja. Und Kimmich sieht es natürlich ähnlich, aber du hast es schon gesagt, Schlotterbeck beispielsweise sagt auch, handelsüblicher Zweikampf. Unabhängig davon, ob Kovac recht hat oder nicht, sollte er das Thema so groß machen? Also findest du das angemessen, wie er sich dann geäußert hat? War das noch im Rahmen oder war es für dich schon drüber?
Nee, ich finde, das war noch im Rahmen, weil ich auf der anderen Seite, weißt du, wir setzen uns ja auch hin und bewerten Trainer und Spieler in jeder Sekunde auf dem Feld. Ich finde, das ist dann auch gerechtfertigt, wenn man mal sagt, hier, Schiri hatte heute nicht seinen besten Tag. Die Leistung, mit der war ich nicht einverstanden. Das war heute nicht gut genug, auch vom Schiri. Ich meine, ich habe eben gesagt, die erste Halbzeit hat er ein bisschen vercoacht. Dann finde ich es auch gerechtfertigt, wenn man sagt, ja, der Schiri hat heute nicht seinen besten Tag. Er hat heute eine schlechte Leistung abgeliefert. Ich meine, er hat ihn dadurch nicht persönlich angegriffen. Das ist alles in Ordnung. Ne? Ich habe es nur gestern noch mal kurz im Kicker nachgeschaut. Auch der Kicker hat Bastian Dankert die Note 5 gegeben für seine Spielleitung. Also so ganz daneben hat ja Niko Kovac da anscheinend auch nicht gelegen. Und von daher, das muss sich Bastian Dankert auch gefallen lassen.
Würde ich mich vollumfänglich anschließen, Jens, und ergänze da nichts, denn es ist korrekt.
Vielen Dank.
Ja.
Und kriege ich eine gute Note für den Podcast bisher von dir? Eine gute Kickernote?
Ganz so weit sind wir noch nicht, Jens. Ne? Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, ja, denn genau. Jetzt.
Warte, stopp. Ich möchte noch auf ein Thema, bevor wir zu dem Thema kommen, auf das wir uns die ganze Zeit schon seelisch und moralisch vorbereiten. Mhm. Ich möchte noch einmal auf Nico Schlotterbeck zu sprechen kommen und gar nicht so sehr auf das Thema, geht er jetzt zu den Bayern, geht er nicht zu den Bayern, sondern erstmal ganz grundsätzlich. Er hat schon deutlich gemacht, dass er ein guter Innenverteidiger ist am Samstag, oder? Kann man nicht anders sagen. Hat die Kapitänsbinde getragen. Und ich weiß nicht, ob du hinterher dann sein Interview noch am Sky-Mikrofon gehört hast, wo er so gesagt hat, ja, es macht ja schon Spaß, sich hier mit den Besten zu messen. Uns hat schon Spaß gemacht heute hier in der Arena. Ey, da wäre ich fast ausgeflippt. Wir haben hier, ich sag's nochmal, ne, das Topspiel im deutschen Fußball. Wir haben hier den deutschen Klassiker. Man stelle sich nur mal vor, ich sag den Namen nochmal, Sergio Ramos hätte sich damals als Madrid-Kapitän nach einer 2:1 Niederlage in Barcelona dahingestellt und gesagt, ja, also es hat schon Spaß gemacht, heute hier gegen Messi, Neymar und Suarez zu spielen. Die hätten ihn nicht mehr nach Madrid reingelassen. Also da, sorry, lieber Nico, ich weiß, im Moment willst du nichts kaputt machen. Ne? Du hast jetzt deinen nächsten Karriereschritt vor dir. Vielleicht werden es die Bayern, vielleicht bleibst du in Dortmund, vielleicht wird es ein anderer Topclub. Aber come on, ne? Also bitte, du musst doch enttäuscht sein, dass ihr da in Bayern nicht gewonnen habt. Und das muss man dir auch in deiner Kommunikation anmerken. Es kann nicht sein, dass du hinterher nach so einer Niederlage da am Mikro stehst und sagst, ja, es hat ja Spaß gemacht, sich mit den Besten zu messen. Das hat mich schon arg gewundert.
Ich habe das Interview nicht gesehen, aber sehr spannend, was du da erzählst. Und auch wenn du sagst, er möchte gerade nichts kaputt machen und das ist so, klingt das für mich ja schon fast so, als hat er die Bayern ein bisschen im Hinterkopf und als könnte das tatsächlich der nächste Schritt sein.
Ja, ich weiß es nicht so, aber mich hat da so diese fehlende Emotionalität von ihm als Kapitän gestört. Ich, weißt du, du bist ja dann schon auch irgendwie nah dran, du machst das den 2:1 Anschlusstreffer und drängst dann natürlich auch nochmal auf den Ausgleich und du hast auch gemerkt, dass die Bayern in den letzten 10 Minuten nicht mehr viel zuzusetzen hatten. Die waren, ich meine, alles Nationalspieler, die auch von weiten, langen Reisen teilweise zurückkamen, wo du das Gefühl hast, wir waren heute dann doch noch mal nah dran, hier einen Punkt mitzunehmen. Und dann stellt er sich hinterher dahin und sagt, es war heute, hat Spaß gemacht, sich mit den Besten zu messen.
Ich muss da gerade spontan an Maxi Arnold denken. Ich kann mich wirklich an einige Interviews erinnern, wo Wolfsburg verloren hat. Und er stand danach irgendwie bereit und hat Rede und Antwort gestanden und war so richtig pissig. Mhm. Also der ist immer so richtig schlecht gelaunt, wenn die verlieren. Und ich finde das irgendwie auch sympathisch, ne?
Ja.
Der will halt unbedingt gewinnen und wenn er nicht gewinnt, ist er halt sauer.
Ja.
Und so sollte es ja eigentlich auch sein.
Ja, denk mal an die Müller-Interviews, wenn die Bayern verloren haben. Da merkst du doch auch, dass er sich innerlich hier gerade richtig zusammennehmen muss, dass er nicht hier auf Bayerisch ins Mikrofon schimpft. Also deswegen, das hat mir gefehlt, dass, ob das jetzt dann wieder die fehlende Mentalität und sowas beim BVB ist. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Das haben sie ja in der zweiten Halbzeit auch gezeigt, dass da genug Wille auch in der Mannschaft drinsteckt. Aber also dieser letzte Funken hat mir da schon auch gefehlt. Und der Kapitän ist nun mal die Person, die das vorleben sollte.
Kommen wir vom Sportlichen zu einem Thema, das durchaus heikel ist. Jerome Boateng. Wer es nicht mitbekommen hat, der ehemalige Bayern-Spieler möchte bei Trainer Vincent Kompany hospitieren, was wohl so viel heißt wie ein paar Tage beim Training zuschauen. Und offenbar plant der Weltmeister von 2014 eine Trainerkarriere. Er möchte gerne von seinem Buddy lernen. Mhm. Boateng und Kompany sind befreundet, haben zusammengespielt bei Hamburg und auch bei Man City. Also die kennen sich gut. Die Wege sind kurz, aber die Bayern-Fans haben sich beim Topspiel wenig begeistert gezeigt von der Idee, dass Boateng auch nur für ein paar Tage da nach München zurückkehrt. Und sie haben protestiert mit Plakaten. Da war dann unter anderem zu lesen, wer dem Täter Raum gibt, trägt seine Schuld mit. Boateng, verpiss dich. Oder kein Platz für Charakterschweine in unserem Verein, kein Platz mehr für Boateng. Oder keine Bühne für Täter, verpiss dich, Boateng. Jens, wir sollten vielleicht ganz kurz den Hintergrund nochmal erläutern. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben. Boateng wurde 2024 vom Landgericht München I wegen vorsätzlicher Körperverletzung an einer Ex-Freundin verwarnt mit einer Geldstrafe von 200.000 Euro. Zahlen musste Boateng aber nur, wenn er gegen seine Auflagen verstößt. Und diese Auflagen sahen vor, dass er jeweils 50.000 Euro an zwei gemeinnützige Einrichtungen zahlen muss, die sich für Kinder einsetzen. Denn die eigentlich wirklich Leidtragenden in diesem Prozess sind meiner Meinung nach die Kinder. Das sagte die Vorsitzende Richterin Susanne Hemmerich. Die Bewährungszeit wurde auf ein Jahr festgesetzt und auch nicht ganz uninteressant, die Staatsanwaltschaft hat eine Geldstrafe in Höhe von 1,12 Millionen Euro gefordert. Also deutlich höher.
Ja.
Die Richterin sagte bei der Urteilsverkündung, der Vorwurf des notorischen Frauenschlägers sei in dem Verfahren nicht bestätigt worden. Er habe sich einmal in einem Urlaub vor 6 Jahren falsch verhalten. Das Ganze sei aber auch im Rahmen einer toxischen Beziehung zu Boatengs Ex-Freundin und Mutter der gemeinsamen Zwillingstöchter zu sehen und vor dem Hintergrund, dass es Streit vor dem Familiengericht gab und finanzielle Forderungen der Ex-Partnerin.
Junge, Junge.
Mhm. Genau. Die Vorwürfe aus der Anklage, Boateng habe seiner damaligen Partnerin im Urlaub in den Kopf gebissen, sowie ein Windlicht und eine Kühltasche auf sie geworfen, sieht das Gericht nicht bestätigt. Boateng selbst hat eingeräumt, seine Ex-Freundin geschubst zu haben. Und er sagte, ich fühle mich strafrechtlich unschuldig und bin es auch, weil ich sie nie geschlagen habe. Das sagte er im Mai. Aber er hat auch gesagt, Vorwürfe macht er sich trotzdem. Um es vielleicht mal nach und nach durchzugehen, Jens, vor diesem Hintergrund, den wir jetzt gerade gehört haben, wie bewertest du denn die Plakate der Bayern-Fans? Ist Boateng ein Täter? Ist er ein Charakterschwein? Oder ist das vielleicht alles eine Nummer drüber?
Ja und ja. Okay. Also ja, Boateng ist ein Täter. Und das hat er ja auch schwarz auf weiß. Also deswegen gibt es ja auch ein Urteil und deswegen ist er auch ein Charakterschwein in meiner
Sicht. Okay, ich darf verraten, Jens und ich haben uns vorher nicht über dieses Thema ausgetauscht, deswegen höre ich jetzt diese Meinung auch zum ersten Mal. Okay.
Also denn man muss ja dazu sagen, er hat geschrieben, ich fühle mich strafrechtlich unschuldig und bin es auch. Das ist ja gefühlt nur die halbe Wahrheit, denn es gibt ja noch einen zweiten Prozess gegen Jerome Boateng.
Also es gab ihn, um es ganz kurz zu sagen.
Da hast du vollkommen recht. Die Staatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen gegen den Ex-Nationalspieler wegen Körperverletzung an seiner früheren Freundin Kasia Lenhardt eingestellt. Und das war im Frühjahr 2025. Und das Verfahren sei nach dem Grundsatz in dubio pro reo einzustellen. Also im Zweifel für den Angeklagten.
Und man muss vielleicht dazu sagen, dass besagte Ex-Freundin sich das Leben genommen hat, ne?
Und das ist einer der Hauptgründe, warum das Verfahren eingestellt wurde. Ja. Denn sie wäre nämlich eigentlich natürlich die Zeugin gewesen und konnte natürlich dann nicht mehr an dem Verfahren teilnehmen. Und das bedeutet, und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, er ist nicht strafrechtlich unschuldig oder freigesprochen worden, sondern das Verfahren wurde eingestellt. Also weder seine Schuld wurde bewiesen, noch seine Unschuld. Jetzt zumindest in dem Fall auch Kasia Lennart. Und ja, wir wollen uns natürlich jetzt nicht hier auf die Ebene begeben, dass wir hier Mutmaßungen anstellen. Aber man sieht schon ein gewisses Muster, dass es wohl Dinge gibt, die so in seiner, ja, in seiner Person irgendwo drin stecken. Also, dass es da einen Hang zu körperlicher Gewalt geben kann, das lässt sich, glaube ich, nicht von der Hand weisen.
Spannend in dem Zusammenhang ist ja auch, dass sich sein Bruder, Kevin-Prince Boateng, vor einigen Jahren in einem Interview, ich glaube, bei der Bild war das, ja, öffentlich auch von Jerome Boateng distanziert hat, was natürlich auch krass ist. Also auch da kennen wir nicht die Hintergründe. Aber das ist jetzt zumindest nichts, was für Jerome Boateng spricht, wenn der eigene Bruder sich dann lossagt. Ja. Und dennoch, also ich finde es auch wirklich super schwierig zu bewerten. Wir können natürlich auch nur bewerten, was jetzt öffentlich gesagt worden ist und auch was in diesem Verfahren rauskam, was die Richterin dann festgestellt hat. Also ganz offensichtlich scheint es ja so gewesen zu sein, es gab eine Anklage mit mehreren Vorwürfen und einige dieser Vorwürfe haben sich definitiv nicht bestätigt. Was ja auch die zur Folge hatte, dass dann eben nicht 1,12 Millionen gezahlt worden sind, sondern ein Verwarngeld von 200.000 Euro, was dann aber ja quasi auch nicht gezahlt wurde, weil er ja seine Auflagen erfüllt hat. Und genau deswegen, Jens, bin ich da nicht ganz so strikt wie du, um jetzt zu sagen, er ist ein Täter und ein Charakterschwein. Also da müsste man natürlich vielleicht erstmal, wenn man es ganz präzise machen will, sagen, was ist jetzt ein Täter? Ein Täter ist einer, der eine Tat begangen hat. Was ist eine Tat? Wenn es so wäre, wie es Jerome Boateng sagt, nämlich er hat seine Freundin mal geschubst. Und ich will das jetzt nicht bagatellisieren, denn wir wissen, schubsen kann auch viel sein. Schubsen kann mal so ganz leicht anrempeln sein. Schubsen kann aber auch jemanden voll in die Ecke pfeffern am Ende des Tages sein. Also auch da muss man vorsichtig sein. Aber wenn seine ehemalige Freundin ihm Dinge an den Hals hängen will, die offensichtlich nicht stattgefunden haben, spricht das natürlich jetzt auch nicht unbedingt für diese Freundin und für ihre Aufrichtigkeit. Dann muss man natürlich auch die Beziehung insgesamt hinterfragen. Wenn die Richterin von einer toxischen Beziehung spricht, schwingt da für mich auch mit, dass es schon von beiden Seiten da auch Impulse gab, die nicht so positiv zu bewerten sind. Und dann, ja, ich versetze mich einfach nur mal rein, dann ist offensichtlich irgendwie mal ein Streit ein bisschen zu sehr eskaliert und dann gab es da irgendwie auch Körperlichkeit, was auch immer das dann bedeutet, keine Ahnung, wie gesagt, wir waren da nicht dabei. So, und dass das natürlich grundsätzlich immer zu verachten ist und auch zu verurteilen ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und
keine Frage.
Ja, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Und dennoch, Jens, wenn du es dir jetzt mal in einem konkreten Fall vorstellst, wir zwei sind sehr gut befreundet und stellen wir uns mal vor, ich erzähle dir, du mit meiner Freundin und du kennst sie auch, die ist schwierig und wir zoffen uns oft und da geht es auch oft ab, also das ist jetzt fiktiv, Freunde, Gott sei Dank, und da gab es halt mal, ja, Stress und ich habe sie geschubst. So, wäre ich damit für dich dann ein Täter und ein Charakterschwein?
Ach, nee, das ist, weiß nicht, ob das jetzt so als Beispiel so sehr taugt, denn wir können natürlich dieses Thema jetzt nicht isoliert von dem sehen, wer oder was Jerome Boateng ist, ne? Also, denn er ist natürlich auch in gewisser Weise Spitzensportler und hat dadurch auch ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch durch sein Netzwerk und durch gute Anwälte, die er sich leisten kann und so weiter, möglicherweise ein Gerichtsurteil zu erwirken, das nicht in vollem Maße das ausdrückt, was vielleicht wirklich passiert ist. Denn es gibt viele Berichte auch von der Süddeutschen Zeitung und von Korrektiv, die sich viel mit dem Thema auch beschäftigt haben, da eine umfangreiche Analyse in den 2022 war das, gemacht haben, wo es darum geht, dass es einfach im Profifußball immer wieder vorkommt, dass Fußballspieler sich gewalttätig oder psychisch nicht angebracht gegenüber ihren Partnerinnen da verhalten. Das Problem ist natürlich, dass die oftmals überhaupt nicht in der Lage sind, sich dann auch in dem Maße zu verteidigen, wie das eben der Profifußballer ist, mit seinem Netzwerk, mit seinen Beratern, mit seinen Agenturen, mit den Vereinen, mit den Anwälten, die da hinten dran stehen. Man hat schon so das Gefühl, dass so der Fußball und so diese ganz das Netzwerk um den Fußball natürlich auch immer dafür sorgt, seine eigenen Spieler, seine eigenen Babys auch ein bisschen zu schützen. Und ich glaube, dass es eben nicht so schwarz-weiß ist, wie das jetzt hier aussieht. Sie hat was ganz, ganz anderes gesagt. Am Ende kommt raus, dass er hat sie geschubst oder er hätte sie geschubst. Ich glaube, dass es da noch viel Graubereich gibt, von dem wir nichts wissen. Und deswegen würde ich jetzt in dem Fall sagen, ja, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Und es ist nun mal so, dass auch der Fall Jerome Boateng keine Ausnahme ist. Das heißt jetzt nicht, dass er deswegen schuldig ist, weil andere das auch getan haben. Ist ja vollkommen klar, da muss jeder Fall einzeln behandelt werden. Aber naja, so diese Macht, die man hat, auch als Fußballer. Und wir haben ja das auch im Showbusiness mit Harvey Weinstein gesehen, was ja dann auch zur MeToo-Bewegung geführt hat und so weiter. So diese Macht, die natürlich von Personen in diesen Positionen ausgeht, die wird natürlich auch immer mal wieder leider missbraucht. Und ich glaube, da passiert viel im Graubereich. Es gibt NDAs, Verschwiegenheitserklärungen, die dann teilweise die Partnerinnen und so weiter der Spieler unterschreiben müssen, dass sie eben nicht vor Gericht dann zum Beispiel solche Dinge aussagen.
Lass uns mal schauen, was die Bayern-Verantwortlichen dazu gesagt haben. Denn die wurden natürlich am Wochenende mit dem Thema konfrontiert. Die Plakate wurden Anfang der zweiten Halbzeit im Topspiel hochgehalten und spätestens da war es ein großes Thema. Max Eberl sagte zur geplanten Hospitanz, wir würden das billigen. Es geht um keine Anstellung, nicht um eine feste Position beim FC Bayern. Es geht darum, bei Trainingseinheiten zuzuschauen und zu entscheiden, ob das in Zukunft für ihn ein Weg sein kann. Angesprochen auf die Proteste der Fans wollte Eberl sich nicht in der Tiefe dazu äußern. Und Vorstandschef Jan-Christian Dresen sagte, es ist ein komplizierter Fall. Ich glaube auch, dass jedem Menschen eine Resozialisierung zusteht. Es gab jetzt eine Vereinbarung, dass Jerome einfach einige Trainings mit betrachtet und zuschaut. Und das ist es dann auch schon. Und dann werden wir weitersehen. Also zunächst mal, ich finde schon, dass Dresen so oder so einen Punkt hat mit Menschen haben eine Chance oder sollten eine Chance auf Resozialisierung haben. Das ist, glaube ich, grundsätzlich auch nicht verkehrt. Er sagt aber auch, es ist ein komplizierter Fall, wo er schon drin steckt, genau was du sagst, so schwarz und weiß ist es nicht. Und natürlich gehen die Bayern hier der eigentlichen Frage so ein bisschen aus dem Weg. Denn ja, wenn sie jetzt sagen, es sind ja nur ein paar Tage irgendwas, am Ende ist das ja völlig egal, um was es da jetzt geht. Es geht einfach am Ende um die Frage, bin ich als FC Bayern Jerome Boateng gegenüber loyal oder nicht? Es ist ein verdienter Spieler. Und dann kannst du dir jetzt die Frage stellen, und da sind wir vielleicht auch wieder bei meinem Beispiel, wie loyal kannst du jemandem gegenüber sein, der zumindest mal öffentlich so angezweifelt wird? Und da ja, prallen natürlich Interessen aufeinander und Company ist ja genau dasselbe, vielleicht sogar noch eher, das ist halt sein Buddy, ne? Und er hält halt dann im Zweifel zu seinem Buddy. Und ich sage auch nochmal den schlauen Satz, den ich auch schon öfter hier gesagt habe, aber ich mag ihn, auch gute Menschen machen schlechte Dinge. Und dennoch finde ich die Aussagen ein bisschen schwierig. Wie geht's dir damit?
Also mal ganz grundsätzlich, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, der Fall Jerome Boateng hat ja auch beim FC Bayern eine Vorgeschichte. Sie haben ja 2023 überlegt, als sie, da war Thomas Tuchel Trainer, als sie damals so ein bisschen eine Abwehrkrise hatten, ne, waren viele Verletzte. Jerome Boateng war damals ablösefrei, sein Vertrag bei Olympique Lyon wurde nicht verlängert. Dann haben sie überlegt, Jerome Boateng zum FC Bayern zu holen. Und damals gab es schon Proteste der Fans. Und die haben damals schon gesagt, wir wollen Jerome Boateng nicht hier haben. Damals sind sie in Anführungszeichen ein bisschen eingeknickt, haben ihn am Ende nicht verpflichtet. Und da hat Dresen schon so einen Satz gesagt, ja, eigentlich ist es ja Privatsache, was Boateng da so hat mit seinen Frauen, sagen wir mal ganz lapidar. Ist es so? Also weißt du, wir sprechen so oft oder wir hören auch so oft, wie so diese gesellschaftliche Bedeutung auch des Fußballs so heraufbeschworen wird, ne? Und auch gerade der FC Bayern ist da natürlich ganz weit vorne immer zu sagen, wie wichtig denn der Fußball auch für uns und für unsere Gesellschaft ist. Und in dem Fall ist das dann eine Privatsache. Das finde ich schon ein bisschen schwierig. Also von daher, ich finde schon, dass sie es runterspielen. So nach dem Motto, ja, hier ein paar Trainingseinheiten gucken. Ja, komm, lass den Jungen doch. Ja, also wenn das wirklich nur darum geht, 2, 3 Trainingseinheiten zu gucken, dann kann er das wohl auch woanders machen. Ja, du kannst nicht auf der einen Seite als FC Bayern hingehen und die Allianz Arena in Orange anstrahlen am internationalen Tag gegen Frauengewalt und so weiter. Und dann sagen, ja, aber komm, Jerome, komm rein, mach das, komm, bist der Buddy vom Vincent, komm doch gucken, ist doch kein Problem.
Naja, das ist aber genau die Frage, Also 2 Gedanken dazu. Zunächst mal nur in Ergänzung zu dem, was du sagst, Kompanie macht's ja genauso, wenn er jetzt auf das Sportliche dann vor allem eingeht und sagt, wenn er ein paar Wochen zu uns kommen will, ist doch super, seine Erfahrung als Top-Verteidiger, ne, die nehmen wir doch gerne und da profitieren wir auch davon, also das ist sehr wertvoll und geht ja dann auch nicht auf das eigentliche Thema ein. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wir wissen nicht, was passiert ist. Und wenn die Bayern-Verantwortlichen jetzt glauben, was Boateng sagt, und das ist ungefähr so passiert, wie er es verkaufen will, dann kann ich halt ehrlich gesagt schon auch verstehen, dass sie dann sagen, oh, also die öffentliche Meinung sieht das jetzt so, aber die haben natürlich auch nicht das ganze Bild und wir kennen vielleicht in Anführungszeichen die Wahrheit und lassen unseren Jerome jetzt nicht im Regen stehen. Also
meinst
zumindest
du, dass das so ist? Ja, also meinst du wirklich, dass die sich mit ihm hingesetzt haben und gesagt haben, hier Jerome, was war denn jetzt
das? Das glaube ich schon. Ehrlich gesagt glaube ich das schon. Also mit Sicherheit. Das wäre doch die, du kannst ja nicht darüber hinweggehen und kannst sagen, ist mir eigentlich egal, ob das jetzt passiert ist oder nicht. Also das würde ich voraussetzen, dass sie das Gespräch geführt haben.
Okay. Also und, weil das lese ich in keiner der Statements von Eberl, von Dresen oder
Dresen sagt, es ist ein komplizierter Fall. Und damit lässt er ja zumindest schon mal erahnen, dass er ein bisschen drinsteckt. Ob das jetzt, ich kann es ja natürlich nicht final beantworten, Jens, ob der das jetzt nur über die Medien seine Infos bezieht, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Weil die doch wissen müssen, die Bayern, dass es Gegenwind gibt. Und genau wie du sagst, es war ja vor 2 Jahren schon so. Und die wissen doch auch, dass sie sich damit jetzt ein Fass aufmachen, was sie nicht brauchen. Und, ja, das spricht für mich eben dafür, dass sie zumindest davon überzeugt sind, dass Boateng nicht so ein großer Täter und so ein krasses Charakterschwein ist, wie es jetzt auf dem einen oder anderen Plakat dort heißt. Mhm. Was jetzt trotzdem nicht heißt, dass ich das schlau finde, was sie da machen. Denn auch wenn ich es, gesetzt im Fall, alle diese Annahmen, die ich jetzt gerade getroffen habe, stimmen zu. Auch wenn ich es dann nachvollziehen kann, weil man dann eben sagt, wir sind dem Menschen gegenüber dann eben auch loyal. Also ich meine, es wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass es Anschuldigungen gegen Männer gab, die sich im Nachhinein als Lüge herausgestellt haben, ne? Und ich spinne nur rum, wenn es so ein Fall oder so in der Richtung wäre, dann ist man doch natürlich loyal gegenüber seinen, ich sag's jetzt mal, Freunden. Und trotzdem ist es für mich eben auch ein Unterschied, ob das im Privaten stattfindet oder auf so einer öffentlichen Bühne. Und genau wie du sagst, der FC Bayern mit den Werten, die er auch nach außen immer verkauft, muss einfach doppelt und dreifach vorsichtig sein und Fingerspitzengefühl haben. Und ja, die Welt geht wahrscheinlich auch für Jerome Boateng nicht unter, wenn er eben diese Hospitanz da nicht macht. Und deswegen hätte ich es aus Bayern verantwortlichen Sicht auch einfach nicht gemacht.
Ja. Aber also ich würde das in Zweifel ziehen, Nils, dass es diese, ich nenne es jetzt mal neudeutsch Due Diligence auf Bayern-Seite überhaupt gab. Denn wenn es die gegeben hätte, hätten sie es nicht offen ansprechen und kommunizieren müssen, nach dem Motto, dass spätestens hier der Herr Dresen irgendwie sagt, wisst ihr was, Freunde, wir haben uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben lange darüber gesprochen, wir haben mit Jerome gesprochen, wir haben mit dem gesprochen, wir haben da und so weiter. Wir haben uns das nicht leicht gemacht, aber wir sagen am Ende, hey, diese Entscheidung steht so für uns. Ich finde, sie spielen es runter, indem sie halt sagen, ja, es sind doch nur ein paar Trainingseinheiten. Das ist doch jetzt kein großes Thema. Und das sagt Vincent Kompany auch. Da müssen wir jetzt hier kein großes Thema draus machen. Lieber Vincent, zum ersten Mal würde ich sagen, hast du dich da kommunikativ ein bisschen verrannt. Denn du siehst, dass es ein großes Thema ist. Du schätzt es vielleicht nicht so ein, weil du, genau wie du es vorhin ja richtig gesagt hast, Nils, damals, als es hier so hochgekocht ist in Deutschland, in Manchester City um Titel gespielt hast. Ja, alles fein, ne? Aber das ist ein Thema, wie du jetzt merkst. Ich glaube, da hast du dich das erste Mal kommunikativ ein klein bisschen verrannt.
Ich weiß ja nicht genau, wie die Abläufe da bei den Bayern sind, aber ich könnte mir vorstellen, da ja nun Kompany, Eberl und Dresen alle die gleiche Richtung einschlagen, dass es da auf jeden Fall Gespräche mit der Kommunikationsabteilung gab und man sich überlegt hat, was ist unsere Strategie, damit umzugehen? Denn es war ja klar, dass sie gefragt werden. Und offensichtlich ist das jetzt die Strategie der Wahl, das Thema eben möglichst klein zu halten. Ob das jetzt gelingt mit dieser Art der Antworten, das werden die nächsten Tage auch zeigen. Aber ich glaube, das war jetzt die Strategie. Und den Weg, den du vorgeschlagen hast, kann ich auf den ersten Blick absolut nachvollziehen. Aber der provoziert dann natürlich gefühlt mehr Nachfragen. Und ich glaube, da kannst du dann als Verantwortlicher auch immer ins Schwimmen kommen. Denn das eine ist eben das, was sie vielleicht meinen zu wissen. Und das andere ist immer noch ein Gerichtsurteil und andere zumindest mal Gerüchte, die du eben nicht aus der Welt schaffen kannst. Und ich glaube, das wollen sie sich nicht antun. Und deswegen fahren sie die Linie, wir versuchen es so klein wie möglich zu halten, und sprechen eher darüber, dass es ja nur ein paar Trainingseinheiten sind, als darüber zu sprechen, was ist eine Tat?
Ja, nee, absolut. Und ich meine, aus kommunikativer Sicht, dass sich die drei abgestimmt haben, das ist offensichtlich. Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Wir werden es sehen. Ich glaube, das Thema könnte am 2. November nochmal interessant werden. Da steht nämlich die Jahreshauptversammlung des FC Bayern an. Mhm. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass es ja schon immer mal auch kritische Nachfragen gibt. Und ich meine, das ist auch gerechtfertigt. Wir haben diesen Verein. Der Verein ist ja auch quasi, die Mitglieder sollen ja auch ein Mitspracherecht haben. Wir sagen immer die ganze Zeit, die Bundesliga, das ist das Gut, was wir gegenüber zum Beispiel der Premier League haben, die quasi nur Investoren gesteuert sind. Hier sind unsere Fans, unsere Mitglieder, die haben noch ein Mitspracherecht. Ich könnte mir vorstellen, dass es am 2. November zu dem Thema kommt.
Ein letzter Gedanke noch, bevor wir jetzt unbedingt noch zu den zwei anderen Themen kommen müssen, bevor das hier zu erschöpfend wird. Ich habe halt auch so ein bisschen drüber nachgedacht, dass die Bayern jetzt in einer blöden Situation sind. Sie hätten das einfach von Anfang an abräumen müssen, im Sinne von einfach diese Hospitanz nicht gestatten. Denn jetzt ist klar, sie haben ja eigentlich schon zugestimmt. Es haben alle Beteiligten gesagt, es geht nur noch darum, einen Zeitpunkt zu finden, genau, für diese Hospitanz. Und das heißt, jetzt wäre ja alles, was ja gegen diese Hospitanz gesagt werden würde, ein Zurückrudern. Und das würde natürlich auch für Boateng richtig negative Konsequenzen haben, denn der will ja eine Trainerkarriere machen und der möchte sich scheinbar nicht jetzt den Rest des Lebens irgendwo zurückziehen aus der Öffentlichkeit, sondern will auch noch irgendwie was machen. Und dann ist es natürlich für ihn jetzt Gift, wenn die Bayern jetzt sagen würden, nee, machen wir doch nicht, weil das natürlich wieder eine Art Schuldeingeständnis wäre. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Und jetzt versetze ich mich nochmal in Boateng rein und nehme nur den hypothetischen Fall an, er ist nicht so schuldig, wie manche denken, dann ist es für ihn natürlich auch der Super-GAU. Und da kannst du so eine zweite Karriere halt auch wirklich mit ruinieren, mit solchen Vorwürfen.
Den Gedanken hatte ich eben auch so, warum tust du dir das auch als Jerome Boateng an und gehst zum FC Bayern, wo das Thema schon mal abgeräumt wurde? Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das Bild mit Till Lindemann, das um Gottes Willen, ne? Also
das musst du aber ganz kurz erklären jetzt.
Kannst du es erklären, Nils?
Jetzt macht der Jens das Fass noch auf. Ich wollte jetzt über Liverpool reden. Also nur ganz kurz.
ein paar Tage, nachdem dieser Gerichtsbeschluss erfolgte, dass Boateng verwarnt wird, wurde auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem waren zu sehen Jerome Boateng und Till Lindemann, seines Zeichens Sänger der Band Rammstein. Und wer das nicht mitbekommen haben sollte, Till Lindemann stand auch extrem in der Kritik. Auch, also ich, das kann ich jetzt, glaube ich, schlecht wiedergeben, aber es ging vor allem eben auch um, sexuelle Beziehungen zu Fans nach Konzerten.
Manipulation.
Richtig, und die Frauen, ja genau, in der Richtung, ja. Und da gab es eine Riesendiskussion, bitte nochmal nachlesen im Zweifel, also da tauchen wir jetzt nicht tief ein. Auf jeden Fall gab es eben auch da Vorwürfe und die beiden posten dann nun kurz nach diesem Gerichtsbeschluss ein gemeinsames Bild, grinsen in die Kamera. Vor ihnen liegt eine Zeitung, ich weiß nicht, was für ein Medium das war, aber wo die Headline noch zu lesen ist, sinngemäß von Boateng bis Lindemann, irgendwas mit schuldig, keine Ahnung. So, und die beiden grinsen süffisant in die Kamera und schreiben noch oben drüber, frohe Ostern. Und selbst, wenn die beiden komplett unschuldig wären, wäre das natürlich eine extreme Provokation, die natürlich einfach nicht sein muss. Denn Fakt ist, es nehmen ja immer noch viele Leute an, dass es so ist. Und dann ist die Frage, muss man da nochmal Öl ins Feuer gießen? Und so empfinde ich das.
Ja, und gerade, wir haben es ja eben schon gesagt, wenn du als Boateng sagst, du hast eine Karriere, nach der Karriere, du willst Trainer werden, du willst dich da auch wieder rehabilitieren und willst und tust und machst, dann startest du andere Aktionen als sowas. Das ist ein absolutes Unding. Als ich das Bild gesehen habe, ich hätte fast das Handy in die Ecke geschmissen. Also ich fand es zutiefst abartig und ja.
Ja, ich weiß nicht, es gibt halt zwei mögliche Erklärungen dafür. Entweder die beiden sind wirklich unschuldig oder es sind echte Arschlöcher. Also die zwei Optionen sehe ich da. Denn ich meine, aber selbst wenn du wirklich unschuldig bist,
ist das trotzdem eine Arschlochaktion.
Ja, genau, musst du das halt einfach nicht machen, ne? Also, weil du natürlich weißt, dass du damit total aneckst. Aber gut, das ist dann halt auch Personality. Und jetzt bei Till Lindemann finde ich es jetzt auch nicht überraschend, dass er dann eher so damit umgeht. Und du weißt auch, ich fand Rammstein immer gut, aber ich muss sagen, Till Lindemann ist mir jetzt in den letzten Jahren zumindest nicht sympathischer geworden. Auch wenn ja auch da, ich glaube, nichts vor Gericht bestätigt worden ist an den Vorwürfen, die es da gab. Und trotzdem wird es auch da so einen Graubereich geben, den es eben auch bei Boateng gibt. Und es gibt eben noch was zwischen, ich habe gar nichts gemacht und ich habe was extrem Schlimmes gemacht. Dazwischen gibt es halt noch eine ganze Menge.
Ja, und da sind wir auch wieder bei diesem System Rammstein. Wir sind wieder bei diesem System Musik-Hero, auf der anderen Seite Fußballer, Harvey Weinstein, damals der Riesen-Hollywood-Produzent und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir werden das Thema im Auge behalten. Ich glaube, das könnte nochmal um den 2. November spannend werden. Mal gucken, vielleicht lohnt es sich ja dann nochmal über das Thema zu sprechen. Jetzt, Nils, danke, dass wir das besprechen durften oder besprechen konnten.
Ja. Ich finde auch ein spannendes wichtig. Thema. Ja. Und ein wichtiges Thema.
Jetzt lass noch ein bisschen Fußball machen.
Kommen wir wieder zu der Banalität des Lebens zurück, die aber sehr unterhaltsam und sehr schön ist. Jens, wir haben schon fast eine Dreiviertelstunde auf der Uhr. Also, lass uns zusehen.
Wir machen schnell.
Jens ist ja unser Auslandsexperte. Deswegen, Jens, nimm uns doch mal mit auf die Insel.
Liverpool hat am Sonntag sein viertes Pflichtspiel in Folge verloren. 2-1 zu Hause gegen den Rivalen Manchester United. Dass natürlich da an der Anfield Road die Leute nicht so richtig amused sind, das kann man sich vorstellen. Es ist jetzt nicht so, als hätten sie da wirklich schlechten Fußball gespielt. Also allein Cody Gakpo hat dreimal das Aluminium getroffen. Ich glaube, es war einmal die Latte und zweimal den Pfosten. Also sie haben schon eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber sie verlieren im Moment. Und dazu kommt, und das ist halt auch spannend, so die Neuankömmlinge, unter anderem ja Florian Wirtz und auch Alexander Isak, Kerkesch, Linksverteidiger, Jeremy Frimpong. Sie scheinen im Moment nicht so richtig in die Mannschaft zu passen. Und Kapitän Virgil van Dijk selbst sagte nach dem Spiel gegen United zur aktuellen Situation, wir kommen aus einer Saison, in der alles unglaublich war und jeder jeden gelobt hat. Wir wurden Meister und alle haben uns angefeuert. Wenn es schwierig wird, ist es wichtig, dass wir diese Mentalität beibehalten, füreinander da zu sein. Ist das vielleicht so dieses Thema in der Vergangenheit, so in der vergangenen Saison, so diesen Riesenerfolg gehabt und jetzt braucht die Mannschaft einfach ein bisschen Zeit, um sich da wieder zusammenzufügen, diese neuen Spieler auch mit zu integrieren? Ist das für dich ein Erklärungsansatz, Nils?
Es sind ja zwei Sachen. Ich glaube, es ist immer herausfordernd, wenn du sehr erfolgreich warst, direkt wieder voll anzugreifen mit dem Hunger des Herausforderers. Wir kennen es aus Rocky 3. Ja, Clubber Lang, gespielt von Mr. T, der so richtig hungrig war, Rocky den Titel abzunehmen. Ja, ich denke da tatsächlich öfter dran. Und der satte Rocky, der reich in seinem Ferrari dann rumfährt und sowas. Das ist so ein bisschen so. Aber wir sehen natürlich ja immer wieder genug Beispiele, brauchen wir auch nicht weit gucken in Deutschland, dass es Mannschaften ja gelingt, auch an große Erfolge anzuknüpfen und im nächsten Jahr trotzdem auf High Level zu performen. Mhm. Also das darf es eigentlich nicht sein nach einer herausragenden Saison. Natürlich waren die letzten Jahre insgesamt erfolgreich, aber das sollte es nicht sein. Ich glaube, es geht schon eher in die zweite Richtung, dass es natürlich ein paar Veränderungen in der Mannschaft gab und noch nicht alle neu angekommenen jetzt so performen. Also Florian Wirtz beispielsweise, boah, ich lese jetzt nicht so viel Überschwängliches über ihn. Also er scheint es jetzt auch nicht ganz schlecht zu machen, aber er hat ja jetzt auch öfter mal nicht von Anfang an gespielt. Also und das ist ja ein sehr prominentes Beispiel und er hat ja nun auch ein bisschen Geld gekostet und funktioniert offensichtlich nicht so auf Knopfdruck, wie man sich das erwartet hat. Und ich meine, man muss sich natürlich auch mal fragen, es sind ja jetzt auch ein paar Spieler dabei, die da jetzt schon sehr, sehr lange am Start sind und ihre Leistung bringen. Also das ist ja ein Virgil van Dijk oder auch ein Mo Salah, der ja auch nicht mehr, sagen wir mal, ganz undiskutiert ist.
Also ich meine, man kann es ja auch bei Mo Salah auch ablesen, der im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison, glaube ich, 29 Tore geschossen hat und jetzt in dieser Saison gefühlt so ein Schatten seiner selbst ist. Und auch Virgil van Dijk hat schon den ein oder anderen Fehler in dieser Saison drin gehabt, den man jetzt nicht so von ihm gewöhnt ist. Und witzigerweise im vergangenen Jahr waren sie ja beide eigentlich im Sommer ablösefrei und haben sich quasi durch ihre starken Leistungen nochmal einen wahrscheinlich nicht schlecht dotierten neuen Vertrag erspielt. Hm. Und das jetzt natürlich da auch, dass beide von der Leistung her ein wenig, zumindest im Vergleich zu den Vorsaisons, abfallen, ist natürlich auch nicht ganz uninteressant. Ja, aber dann, ich glaube schon, dass sie einfach vielleicht in diesem Jahr auch ein bisschen zu viel wollten. Ich glaube, sie wollten auch auf dem Transfermarkt ein bisschen zu viel. Jamie Carragher hat das, ich habe es gestern Abend noch mal hier Monday Night Football geguckt, da hat er noch mal gesagt, das fand ich ganz witzig, Liverpool hatte einen Real Madrid-Sommer. Also quasi, sie haben sich die Galacticos in diese Mannschaft reingekauft und Arne Slot muss jetzt halt gucken, wie hat das Jamie so schön gesagt, you have to get that money on the pitch. Also wie er diese ganzen hochdotierten und sauteuren Spieler jetzt irgendwie auf dem Spielfeld integrieren kann. Und so ein Etikette, der kam ja aus Frankfurt, hat sofort super gut funktioniert, hat die ersten Tore geschossen, dann kommt Alex Isak von Newcastle, hat da den ganzen Sommer nicht trainiert. Was passiert? Isak spielt, Etikette sitzt auf der Bank. Er ist am Sonntag wieder eingewechselt worden. Der ist so wahnsinnig gefährlich, hat ein deutlich besseres Spiel gemacht als Isak. Also, weißt du, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, das sie selbst auch kreiert haben.
Ja, in der Tat. Und Wayne Rooney hat das ja auch nochmal gesagt, ne, dass er Isak spielen lassen würde und dass er Isak nicht spielen lassen würde, genau. So rum. Und dass, wenn es nach Leistung geht, dann eigentlich Ekitike spielen muss. Aber ja, so ist das halt mit so einem Kader. Das ist ja vielleicht dieses Jahr auch ein bisschen der Vorteil der Bayern, dass sie eben nicht ganz so viele Luxusprobleme haben und dann, wir wissen es ja, das hat ja dann nicht nur sportliche Konsequenzen, sondern das merkst du vielleicht auch in der Kabine ein bisschen mehr Rumoren. Du hast ein paar mehr unzufriedene Spieler. Ja. Naja, alles, was das so mit sich bringt. Und jetzt ist Liverpool aktuell Vierter der Tabelle, beziehungsweise Dritter. Im Prinzip teilen sich ja zwei gerade den dritten Platz und haben 4 Punkte jetzt Abstand auf Arsenal, die ganz oben sind. Also ich meine, da ist noch nichts verloren dieses Jahr. Das ist auch
aber
klar.
Sie hatten mal 5 Punkte Vorsprung vor Arsenal. Ja, also das ist auch schon passiert. Sie haben jetzt quasi 9 Punkte auf Arsenal verloren, die, wenn man so die aktuelle Premier League beobachtet, schon einer der Titelanwärter sind. gemeinsam mit Manchester City. Und ich glaube, was du eben gesagt hast, das ist verdammt richtig und das trifft eben auch auf Arsenal zu. Die haben auch sich nochmal zwei Spieler dazugeholt, wo sie dachten, dass sie einfach den Kader ergänzen an Positionen, die sie jetzt noch besetzen mussten. Und bei den Bayern hat man ja auch das Gefühl, dass sie sehr eingespielt wirken. Da ist jetzt Luis Diaz natürlich dazugekommen. Ich meine, der Typ ist eine absolute Rakete. Ja. Der passt einfach in jedes System rein. Er spielt genau auf der Position, wo er spielen muss. Also von daher, das passt schon alles. Und bei Arsenal sieht man das eben auch, dass die schon sehr geschlossen agieren. Und bei Liverpool ist es noch sehr, sehr, sehr zerfahren.
Ja, wird spannend, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt. Aber ich würde auch tippen, dass das Liverpool dieses Jahr nicht macht.
Wir nehmen ja heute am Dienstagmittag auf und jetzt kommt Liverpool nach Frankfurt. Die spielen am Mittwoch in der Champions League in Frankfurt. Das wird sehr spannend.
Ja, das wird wirklich sehr spannend. Und ich meine, da wäre es ja nicht so schlecht, wenn da die vielleicht die fünfte Niederlage von Liverpool in Folge kommt. Den Frankfurtern ist das absolut zuzutrauen.
Und zu gönnen auch.
Ja, dass sie das Ding zu Hause rocken. Also da drücken wir natürlich die Daumen und da sind wir ausnahmsweise mal extrem parteiisch. Wobei sind wir eigentlich meistens. Also
von daher passt das. Nicht immer für die gleichen Mannschaften, aber parteiisch sind wir trotzdem.
Genau. So, und zum Schluss schauen wir auch noch mal kurz nach Spanien, denn da gab es auch Kurioses am Wochenende.
Das stimmt. Es kam zu skurrilen Szenen. Man stelle sich das vor, das Stadion ist voll, die Zuschauer sind da, die 22 Profis stehen auf dem Platz, der Schiedsrichter pfeift die Partie an und es passiert nichts. Die Spieler führen den Anstoß aus, bleiben dann aber für die ersten 15 Sekunden einfach regungslos stehen.
What? Was ist da passiert jetzt?
Was war da los? Die spanische La Liga, die Primera División, wird am 20. Dezember ein Punktspiel in Miami austragen. Villarreal gegen Barcelona. Und das finden in Spanien alle, und also alle, die nicht zum Verband hören, richtig kacke. Und gab es am Wochenende eben diesen von der, ich habe es mir ja aufgeschrieben, Spielergewerkschaft AFE organisierten Protest. Und das ist tatsächlich bei allen Spielen durchgezogen worden. Übrigens auch bei den Spielen von Villarreal und Barcelona. Also auch diese Mannschaften, die dieses Spiel austragen, werden in Miami, haben sich an diesem Protest beteiligt. Und das ist schon ein richtig spannendes, auch kommunikatives Thema. Denn es ist natürlich schon so, der spanische Verband legt dann da was fest und es gibt dann halt schon viele Leute, die auch sagen, das greift in den Wettbewerb ein. Denn eigentlich hätte Villarreal da ein Heimspiel gegen Barcelona und das ist natürlich immer noch mal ein Vorteil gegenüber einem Spiel auf einem neutralen Platz. Und man kann sich ja möglicherweise vorstellen, dass in Miami vielleicht doch der ein oder andere Barca-Fan mehr lebt als ein Villarreal-Fan. Allein wie so die Sympathien weltweit so verteilt sind, könnte man vielleicht darauf kommen. Und dann wird quasi aus einem Auswärtsspiel für Barcelona möglicherweise ein Heimspiel, zumindest aber ein neutrales Spiel. Und das greift natürlich in den Wettbewerb ein.
Und vielleicht nur noch mal ganz kurz zur Einordnung. Ich nehme an, das wird gemacht einfach aus Gründen der Auslandsvermarktung, oder? Also man macht da ein Spiel, um auf die spanische Liga aufmerksam zu machen und dann hat man sich, warum auch immer, dann einfach mal ein Punktspiel rausgegriffen. Man darf ja auch nicht vergessen, von wegen Wettbewerbsverzerrung, allein die Reise macht ja was. Na, natürlich mit den Spielern beider Mannschaften, aber auch das ist ja eine Belastung, die du sonst nicht hättest, finde ich allein deswegen schon ein bisschen komisch.
Ja. Und ich habe gesagt, es ist ein kommunikatives Thema, nicht nur, weil sich dazu natürlich viele Leute auch geäußert haben, auch kritisch geäußert haben, aber auch die AFE, die Spielergewerkschaft, wirft eben der Liga auch mangelnde Transparenz und fehlenden Dialog vor. Also das heißt, diese Themen wurden vorher augenscheinlich nicht mit dieser Spielergewerkschaft auch abgesprochen. Inwieweit das mit den Vereinen abgesprochen wurde, ist auch in Zweifel zu ziehen, weil, wie gesagt, davon waren viele Leute überrascht. Ich gehe mal davon aus, dass zumindest Villarreal und Barcelona davon wussten, bevor das announced wurde. Aber das weiß ich nicht so ganz genau. Also auch da schlechte Kommunikation auch des Verbands gegenüber den Spielern, gegenüber den Vereinen. Und dann so ein Ding aus dem Hut zu zaubern mit all den Konsequenzen, die wir jetzt eben schon benannt haben. Ach, schwierig, ja. Absolut schwierig.
Und nur um mal eine Stimme rauszugreifen von Frenkie de Jong, Barca-Mittelfeldspieler, der ja dann selber auch betroffen ist, der sagt, mir gefällt es nicht, dass wir dort spielen werden und ich bin damit nicht einverstanden. Das ist unfair für den Wettbewerb. Jetzt spielen wir ein Auswärtsspiel auf neutralem Boden. Das gefällt mir nicht und ich halte es nicht richtig gegenüber den Spielern. Die Vereine werden dafür bezahlt, aber ich bin nicht damit einverstanden. Ich verstehe auch, dass andere Vereine ebenfalls nicht damit einverstanden sind. Und das ist eigentlich der einhellige Kanon, kann man sagen.
Ja, absolut. Wir machen mal ein kleines Gedankenspiel, Nils. Mhm. Der Klassiker, Bayern gegen Dortmund. Live aus Miami. Ist das für dich vorstellbar?
Zu welcher Anstoßzeit denn? Das wäre ja auch noch so eine Frage. Ja,
dann müssten die wahrscheinlich irgendwie mittags in Miami spielen, bei 45.000 Grad, damit es dann hier zur besten Sendezeit gesendet werden kann. Ja.
Nein, also ich ganz ehrlich, wir haben ja nun schon genug Formate, wo sich auch die deutschen Mannschaften im Ausland präsentieren können. Und gerade die Bayern machen das ja auch regelmäßig, dass sie dann Spiele im Ausland machen und ja auch USA reisen dann in der Vorbereitung und keine Ahnung was. Ich finde, irgendwo muss es auch mal aufhören. Also wenn du dann damit anfängst, wo endet das dann, ne? Dann machen wir bald einfach ein paar Spiele pro Saison irgendwo über den Globus verteilt und irgendwann muss man auch die Spieler mal schützen. Die haben alle genug Reisen und dann mitten im Ligabetrieb dann noch solche Weltreisen denen aufzubürden, finde ich nicht richtig und ich hätte auch keinen Bock drauf, denn ich finde, solche Spiele gehören eben auch in die Städte mit den Fans, die dort vor Ort leben und das kannst du denen auch nicht wegnehmen.
Ja, absolut. DFL-Geschäftsführer Marc Lenz hat sich da ganz ähnlich geäußert. Er hat gesagt, nein, das ist für uns nicht relevant. Ja, es würde der Zentralvermarktung helfen, aber nein, das ist ganz klar nicht unser Kern und nicht unsere gesellschaftliche Verankerung, die wir uns vorstellen. Da sind wir übrigens wieder bei dieser Bedeutung, ne? Die gesellschaftliche Verankerung des Fußballs und so weiter und so fort. Ja. Weißt, das wird immer wieder betont. So, also, nochmal Glück gehabt. Wir werden das Spiel Bayern gegen Dortmund oder Dortmund gegen Bayern im Signal Iduna Park oder in der Allianz Arena sehen.
Ja, vorerst, ne? Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Aber ja, ich finde es auch gut, dass sich die DFL da so klar positioniert und die sehen ja jetzt auch, was in Spanien los ist und brauchen, glaube ich, nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie das in Deutschland wäre, denn auch hier gäbe es natürlich extrem viel Gegenwind.
Ja.
Jens, eine Stunde hier fast auf der Uhr. Ich hoffe, ihr seid noch dabei, Freunde da draußen und ich hoffe, es ging euch wie uns oder wie zumindest mir, Jens, trotzdem super kurzweilig, weil es spannende Themen waren. Und ich bin jetzt schon gespannt, über was wir in der kommenden Woche sprechen werden. Themen wird es unter Garantie genug geben.
Ja, vielleicht müssen wir uns auch eine Woche erholen von diesem Marathon-Podcast. Nur mal als kleiner Hinweis, ich bin ja auch leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Also man kann so einen Podcast natürlich auch in zwei Hälften hören. Also das auch.
Das ist super, dass du das jetzt am Ende unseres Podcasts gibst, diesen sehr wertvollen Tipp, Jens.
Ja.
Ja, okay. Ihr Lieben, dann freuen wir uns aufs nächste Mal und mit Blick auf unser Hauptthema verbleibe ich mit einem: Bleibt freundlich, bleibt liebevoll und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor.